Liebe Geschwister, Thema für diese Stunden, die der Herr uns bereitet hat, die Apostelgeschichte, vielleicht besser Praxis der Apostel, Taten der Apostel. Kleine Vorbemerkung. Ich habe unserem lieben Hausvater, der mich gefragt hat, versprochen, dass wir um 9 Uhr hier den Saal verlassen. Muss also keine Angst haben heute Abend, Bruder Muhl findet das Ende nicht. Wenn es sein muss, dann findet er es prompt. Apostelgeschichte beginnt ja gerade mit dem Stichwort Pfingsten. Praxis der Apostel. Da darf ich bezeugen, dass mir diese Gottesberichte in der Apostelgeschichte immer gewaltiger erscheinen, immer gefüllter. Kurz gesagt, eine große geistlicherweise göttliche medizinische Operation. Von Jerusalem nach Rom. Wie ausgerechnet der Heilige Geist es ist, der die Menschenworte griechisch gewählt hat, sie mit unendlichen göttlichen Inhalten gefüllt hat und da vollzieht das Messer dieses ersten einmaligen Chirurgen Gottes. Schnittchen für Schnittchen. Ganz sachte. Und dann auf einmal muss ein gewaltiger Schnitt getan werden. Und dann kommen wieder ganz feine Schnittchen. Unmerklich ist Jerusalem schon im Hintergrund. Schon halbwegs in Rom. Weltmetropole Gottes, Jerusalem. Weltmetropole des Westens, Rom. Dass ausgerechnet dieses auserwählte Rüstzeug vorerst Saul, der Benjaminite Saul, der den denen, die den wunderbaren Gottesmann Stephanus gesteinigt haben, die Kleider hütete, Und er war als Jüngling damals vollständig einverstanden und hätte er am liebsten mitgesteinigt. Und ausgerechnet den hat Gott auserwählt, um dann eines Tages in Jerusalem zu erleben, als er zum letzten Mal zurückkam, zurückkehrte nach Jerusalem. Erleben musste, weil er erzählte in einer Ansprache, wie ich einmal nach Jerusalem kam und im Vorhof des Tempels betete, in Entzückung geriet und der Herr vor mir stand und sprach: Paulus, geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie in Jerusalem, die 12, da füge ich hinzu, denn um die geht es, Paulus bezeugt das an anderer Stelle, werden dein Zeugnis, Paulus, über mich, Jesus, nicht annehmen. Er sagt aber: Herr, ich möchte doch mit ihnen Kontakt haben. So sagt er: Paulus, ich sende dich weit weg von Jerusalem. Was passiert? Da schrien sie, war Staub in die Luft und wollten ihn zerreißen. Zum Glück sind gerade römische Soldaten da mit einem Hauptmann. Der nimmt ihn in Schutz und trägt ihn, die Soldaten tragen auf den Schultern ins Lager der Römer. Da ist er in Sicherheit. So ernst werden die Dinge. Von Jerusalem nach Rom. Dann hat Paulus in einem Brief noch geschrieben an die Römer: Wenn ich euch wieder geschenkt werde, gedenke ich noch nach Spanien zu reisen. Was daraus geworden ist, schweigt die Schrift. Nun, eine medizinische Operation, wiederum handelt es sich um ein Weib, und zwar Israel, immer in weiblicher Figur dargestellt, mit der einen Ausnahme, wenn Israel im Worte Gottes verglichen wird mit allen anderen Nationen, dann ist Israel mein erstgeborener Sohn, das Haupt aller anderen Nationen, als Sohn, da ist er männlich. Da sind die Nationen weiblich. Gott gegenüber immer weiblich, Israel. Nun, eine Operation, wie heißt denn die große erste Operation, die unser Gott vorgenommen hat? Da werden unsere Mediziner und unsere Chirurgen einmal staunen, wenn Gott ihnen diesen Faktorenfilm vorführen wird. Als Gott die erste göttliche Narkose auf den einen männlich-weiblich geschaffenen Adam gelegt hat, um aus dieser einen Gestalt männlich-weiblich den weiblichen Teil herauszuoperieren, für sich darzustellen, neben den männlichen Teil. Luther hat sich sicher schon geschämt, da oben, weil er übersetzt hat, dann nahm Gott eine Rippe von Adam und baute daraus die Eva. Na. Wieder wunderbar, das hebräische Wort nennt hier genau eine Hälfte, genau, eine Hälfte. Und ihr wisst ja, was ich da hinzufüge, liebe Schwestern, ja, meine, macht jemand so? Nein, jetzt sage ich es gerade noch einmal. Ja, nämlich, da hat er aus der besseren Hälfte die Eva dargestellt. Also die Ehre lassen wir Ehen, gibt es schön. Und hier, zweite große Operation. Wir dürfen beginnen, indem wir ganz aufmerksam lesen, so lesen, als würden wir diese Sätze zum ersten Mal zur Kenntnis nehmen. Das mache ich seit einiger Zeit immer beim Lesen der Bibel. Wenn jemand unter euch, Korinthern, Heiligen, Geliebten, meint, er wisse etwas, er kenne etwas von diesen Dingen, der kennt die Dinge noch nicht so, wie man sie kennen sollte. Der werde ein Tor, damit er noch weise werden kann. Weise werden kann. Frage noch einmal, verstehen alle, wenn ich so spreche? Lautstärke, danke. Also, den ersten Bericht, Mitteilung, Erzählung habe ich verfasst, Theophilus, Theophil heißt Gottlieb, Liebe Gottes, also Freund Gottes, lieber Theophil, von allem, das Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren. Was Jesus vor 2000 Jahren getan und gelehrt hat, war demnach also nur was? Nur ein Anfang. Anfing. Hat er einmal gesagt, ich hätte euch noch viel zu sagen. Aber um eurer Unfähigkeit willen kann ich es euch nicht mitteilen, weil ihr es nicht ertragen könntet. Wir werden gerade in den nächsten Versen sehen, was hätten die ihn kaum ertragen können, wenn Jesus ihnen ihre berechtigte Frage entsprechend, wie die Tatsachen stehen, beantwortet hätte. Machen wir den Sprung zu Vers 6. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Hätte er ihnen die Antwort gegeben, meine lieben Jünger, leider muss ich euch sagen, es geht etwa noch 2000 Jahre. Das wäre für die unerträglich gewesen. Deshalb betont, es ist nicht eure Sache, zu wissen. Anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tage, an welchem er aufgenommen wurde. Was bedeutet das? Da er aufgenommen wurde? Himmelfahrt. Zu was hat die Christenheit heute die Himmelfahrt Jesu Christi abgewandelt? Ungefähr in gleicher Weise, mindestens ganz parallel, ähnlich, wie aus der einer ernsten Kirchweih Chilbi geworden ist, Jahrmarkt geworden ist. Ja, und was ist denn mit unserem altbekannten christlichen Wort Pfingsten? Hat der Feind auch tadellos verstanden, zu nichts zu machen. Pfingsten, Pfingsten, Pfingsten. Ja. Dann gibt es noch Pfingstler und so weiter und so weiter. Also, weiß aber, heute hat Pfingsten den Nachgeschmack. Nicht? Also Vorsicht, 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 schneller. Das griechische Wort Pentekoste heißt der 50. Tag, hat dieses Wort einen Sinn. Zweite Festordnung Gottes in Israel. Die Tage nach Passa, Schlachten des Lammes, nach dem Gesetz. Mit anschließend 7 Tagen ungesäuerten Broten. Erste Festordnung. Zur Zeit der Gerstenernte. Am 14. Tag hat Neumond das Lamm geschlachtet. Am 15. beginnt der erste Tag der 7 Tage der ungesäuerten Brote. Hat Gott im Neuen Testament, als Jesus, als Gott in Christo war, um die Welt zu retten, er in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde Mensch geworden ist, er innerlich der Heilige Gottes, der nicht einmal wusste, was Sünde ist, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde der ganzen Welt gemacht, war Gott in Christo. Habt ihr Haus Israel und den ersten Tage der ungesäuerten Brote 7 Sabbate zu zählen, das sind 7 Mondviertel zu zählen, 7 Sabbate zu zählen, das sind 49 Tage, und am 50. Tag ist die zweite Festordnung gekommen. Am 50. Tag nach Passa findet das Fest der Sabbate statt. Elberfelder übersetzt das Fest der Wochen. Das ist für den auch eifrigen Bibelleser in Deutsch, nicht? Weil das Fest der Wochen. Was ist das schon? Nicht? Das Fest der Sabbate, weil 7 Sabbate spielt ein Sabbat, jeder 7. Tag eine Rolle. Und jetzt kommen 7 mal 7 Tage. 7 Sabbate spielt das auch eine Rolle. Also. Und dann wird der nächste, der 50. Tag, zu einer neuen Festordnung eingesetzt. Im Neuen Testament hat sich Gott genau daran gehalten, am 14. Tag ab Neumond, und dort an wurde Christus als Lamm Gottes geschlachtet. Und dann kam der hohe Sabbat, brach an. Dann haben sie nach ihrer Weise dort die Tage der ungesäuerten Brote eingehalten. Und dann, also Tod und Auferstehung, und dann 40 Tage lang, lesen wir dann gerade, nach Tod, nach und Auferstehung, 40 Tage erschien Jesus immer wieder, auf die verschiedenste Weise den vielen. Er erschien also nicht nur der Maria Magdalena und dann den Zwölfen und dann den 500 Brüdern auf einmal und dann noch den beiden Jüngern nach Emmaus wandeln, sondern die ganzen 40 Tage lang erschien er immer wieder, bis er aufgenommen wurde, erschien er immer wieder. Seht, auch hier wieder eine Quarantäne, eine 40er-Periode, während Jesus noch auf der Erde erscheinen durfte und seither nicht mehr. Dann wurde er aufgenommen, Himmelfahrt. Ja, was hat die Christenheit aus Himmelfahrt gemacht? Und was hat sie jetzt aus Pfingsten gemacht? Also Pfingsten nicht sagen, verschwommene Sache. 50. Tag, Fest der Sabbate, zur Zeit der Weizenernte. Weizen ist das Bild für Israel, Juda. Gerste ist das Bild für uns, die Gemeinde des Leibes des Christus. Unser alter Mensch wurde mit Christus gekreuzigt, ist mit Christus gestorben, wurde mit Christus begraben, im Grab verwandelt und mit ihm durch alle Himmel, über alle Himmel und niedergesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe, in der Unendlichkeit Gottes. Kurz, was hat Gott mit uns gemacht? Identifiziert mit allem, was Jesus selbst durchgemacht hat. Also, so lasst auch uns Festfeier halten, denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Also Paulus beschlagnahmt diese erste Festordnung von Passalammschlachten und Erstlingsgabeweben für uns. Das ist die genaue Vorstellung für uns. Und jetzt 50 Tage, zur Zeit der Gerstenernte, wir sind Gerste. Darf hier nicht stehen bleiben, das ist alles so schön, so wunderbar. Jetzt lesen wir hier weiter. Bis zu dem Tage, an welchem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, welchen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt hat, indem er 40 Tage hindurch, da haben wir es, von ihnen gesehen wurde. Also bitte, die ganzen 40 Tage, diese ganze Quarantäne, wurde er von ihnen immer wieder gesehen, auf die buntfarbigste, mannigfaltigste Art und Weise. Und über die Dinge redete, welche das Reich Gottes betreffen. Warum habe ich das jetzt betont? Jesus in Niedrigkeit konnte nicht von was sprechen, John? Von dem Geheimnis des Leibes des Christus. Wir haben ja einmal mindestens eine ganze Stunde oder mehrere die gewaltigen Unterschiede betrachten dürfen zwischen dem Begriff Reich Gottes, Evangelium des Reiches und dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das nur mir, dem Apostel Paulus, anvertraut worden ist. Die gewaltigen Unterschiede. Also ich hoffe, wir staunen auch immer neu. Da bleibt die Schrift, die bleibt sich treu. Wenn einmal Reich Gottes betrifft und mit Gnade, ohne Werk und ohne Gesetz, dann bleibt die Schrift sich treu. Das liegt an uns da, Glaubensgehorsam zu leisten, zu unserer Freude und zu unserer Klärung des Verständnisses all dieser gewaltigen Dinge. Will ich das Reich Gottes betreffen? Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen. So beginnt die Apostelgeschichte. Meine Lieben, ich befehle euch, nicht von Jerusalem wegzugehen. In Jerusalem zu bleiben. Bis. Aha. Also Jerusalem ist jetzt noch Mittelpunkt, Fest, Grundlage. Nicht von Jerusalem sich zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr von mir gehört habt. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geiste getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Wie lang dauern die nicht vielen Tage? Ja. Wie viel fehlen von 40 bis auf 50? Schwere Rechnung. 10 Tage hatten sie in Jerusalem einfach zu warten. Johannes selber, der Täufer, hat gesagt, ich zwar taufe euch mit Wasser, der aber nach mir kommende, Jesus Christus, wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen, hat der Taufprophet selber bezeugt. Also bitte. Streit um Wassertaufe oder nicht? Also ich sage nichts. Wir haben gehört. Das sind die beiden Fachleute. Jesus Christus, der weiß Bescheid. Und der von Gott bestimmte Taufmeister, Johannes, der weiß auch besser als wir. Vers 6. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich? Etwas anderes wussten die gar nicht. Darauf warteten sie. Ich habe irgendein Bruder, leider keine Unterschrift und nicht, so eine dicke Mappe geschickt mit etwa 600-700 Seiten, Maschinen geschrieben, ne? Auslegung der Offenbarung Johannes. Und da habe ich gesehen, dass so ziemlich alles Evangelium des Reiches, aber nicht der Gemeinde. Eine Mühewaltung. Na, bitte. Eifer für Gott und Christus und sein Wort, aber nicht nach Erkenntnis. Er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen. die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Da dürfen wir nicht. Die ersten Worte des Hebräerbriefes übergehen oder müssen die hier anführen. Er, Jesus Christus, nachdem Gott zu den Vätern geredet hat, im Gesetz und den Propheten, hat er heute an den letzten dieser Tage zu uns geredet im Sohne. Und dann heißt die zweite Bemerkung auf Jesus Christus, durch welchen, und die Elberfelder, die treuen Brüder übersetzen, durch welchen er die Welten gemacht hat. Nein, ihr lieben Brüder, durch welchen er die Äonen, den Zeitplan der Zeitalter gemacht hat. Wer hat also den ganzen Zeitplan der Welt- und Heilsgeschichte gemacht? Der Sohn Jesus Christus. Wusste der also etwas von Zeit und Zeitpunkten und Stunden und Tagen und Jahren und Halbjahren und weiß was alles? Wusste der etwas davon? Er hat ja alles geordnet. Nur in seiner Erniedrigung hat er sich all dieser, dem Bewusstsein dieser Dinge entleert, wie wir lesen, und wurde geboren in Bethlehem mit gleich viel Weisheit wie wir alle. Mit null. So hat er angefangen wie wir in Bethlehem. Hier zurück. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, jetzt ein gewaltiges Wort, sowohl erstens in Jerusalem, zweitens als auch in ganz Judäa, drittens auch in Samaria und bis an das Ende der Erde. Eine wunderbare Verheißung, die wieder um ihrer Verwerfung willen abgebrochen wurde. Im tausendjährigen Reich ist dann das alles maximal voll erfüllt. Abgebrochen wurde, was die Zwölf betrifft. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen hinweg. Also, Augenzeugen seiner Himmelfahrt. Aber nur wie weit? Bis die Wolke ihn aufgenommen haben. Weiß Paulus da weiter? Genau da setzt Paulus an, wo die Augen der Zwölf, was den Augen der Zwölf verhüllt ist. Nämlich, dann ist er durch alle Himmel hindurchgefahren und hat sich über allen Himmel zur Rechten der Majestät, nicht in den Himmel, sondern in der Höhe, droben, außerhalb der Schöpfung, in der Unendlichkeit Gottes, zur Rechten der Majestät in der Höhe niedergesetzt. Und wir wurden alles mit ihm gekreuzigt, gestorben, begraben, verwandelt und mit ihm durch alle Himmel gefahren. Und wir sind mit ihm versetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe, Epheser 2. Hat uns mitsitzen lassen mit ihm zur Rechten der Majestät in der Höhe. Begreifen wir Paulus im Kolosserbrief? Ihr lieben Kolosser, ihr habt ja eine kolossale Erkenntnis, wie Gott sie mir geschenkt hat. Aber in eurer Praxis benehmt ihr euch, als lebtet ihr noch in dieser Schöpfung, in diesem Kosmos. Ja, liebe Geschwister, und wir haben ja auch eine wunderbare Erkenntnis. benehmen wir uns auch gelegentlich noch, als lebten wir noch in dieser Schöpfung. Dürfen wir uns schämen miteinander? Ich schlage vor, ja. Beschämung von Herzen, Beugung von Herzen, ist für unseren Herrn etwas Wunderbares. Ich darf gar hier auch zum 70. Mal, ich habe nicht gezählt, bezeugen. Gerade dann, wenn ich mich sehr beschämt vor dem Herrn gebeugt habe, gerade in diesen Augenblicken hat er mir Dinge geoffenbart, für die ich ihn schon längst gebeten habe, Herr, da habe ich kein Verständnis, da sagt die Schrift so und da sagt die Schrift so und so und so. Herr, gib du mir die Antwort, von niemand anders die Antwort als von dir, aus deinem Wort durch den Heiligen Geist. Und in solchen Demütigungsstunden, ich sage, wisst ihr, was, wie es mir dann zumute war, als ich da anstatt keine Antwort sieben hatte? Ja, Herr, das, so geht das doch nicht, nicht? Gerade dann, wenn ich am tiefsten beschämt mich in deine Gegenwart gestellt habe, dann antwortest du, dann lächelst du mir zu und sagst, also jetzt bin ich gerade reif, das empfangen zu können. Dann wirst du nämlich nachher nicht hochmütig mit deiner Erkenntnis. Also, und wie sie unverwandt gen Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weiß gekleidet. Und spricht, ihr Männer von Galiläa, was seht ihr und seht hinauf gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird also kommen, wie ihr ihn habt hinweggehen sehen, in den Himmel. An was denken wir jetzt? An das Erlebnis der Reihe Apostel, Petrus, Johannes und Jakobus auf dem Berg der Verklärung. Vielleicht ein Vers vorher hat Jesus zu ihnen gesagt, wahrlich, ich sage euch, etliche, die hier stehen, werden nicht den Tod nicht schmecken, bis sie den Sohn des Menschen Sohn haben kommen sehen in seiner Reichsherrlichkeit. Da kommt jetzt wieder so ein gefundenes Fressen für unsere Bibelkritiker. 2000 Jahre sind vergangen und sie haben den Herrn Jesus immer noch nicht kommen sehen in seiner Herrlichkeit. So. Hat mir auch beim Lesen mal Mühe gemacht. Und meistens gilt lieber, mein Lieber, hast du nur weiterlesen. Und nach so vielen Tagen, einmal heißt nach 6 Tagen, das andere an einem anderen Evangelium heißt bei 8 Tagen. Wie sagen wir denn? Willi, was machst du in 14 Tagen? Du brauchst keine Antwort zu geben. Was?
In 2 Wochen.
2 Wochen ist die Antwort richtig. 14 Tage ist falsch. Haben wir es noch nicht gemerkt. Da müssen wir den heutigen auch noch zählen. Und die Franzosen, die sagen, dans 15 jours, in 15 Tagen. Also, aber gemeint ist immer ein und dasselbe. So. Und hier war einmal griechisch und einmal römisch und Hebräisch, die Zeitmaße. Bitte. Und nach so und so vielen Tagen, also sagen wir, wir würden jetzt sagen nach 8 Tagen, nimmt er Petrus, Jakobus, Johannes mit sich auf einen hohen Berg, zum Glück keinen Namen, und er wurde vor ihren Augen verwandelt, sein Angesicht strahlt wie die Sonne und sein Kleid strahlt weiß wie Schnee. Und was geschieht? Und es erscheinen Mose und Elia in Herrlichkeit. Und was geschieht weiter? Und er lässt sich von Mose das Gesetz repräsentieren und Elia die Propheten repräsentieren, belehren, was das Gesetz sagt, Mose, und was die Propheten sagen durch Elia, wie sein Ausgang jetzt in Jerusalem genau sein müsse. Also was geschieht da? Lässt sich Jesus belehren von Mose und Elia, aber was ist da geschehen? Haben da etliche der 12 ihn gesehen in der Herrlichkeit, in der er als Menschensohn kommen wird, um sein Reich aufzurichten, haben eben von dem Berge, also ist, ja, der heißt Öl von Ölberg, war das geschehen, der nahe bei Jerusalem ist, ein Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie auf den Obersaal, wo sie blieben. Sowohl Petrus als Johannes und werden alle aufgezählt, nur einer nicht. Wie heißt der? Judas. Sind es nur noch 11. Und jetzt kommt die Sache. Vers 14. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit etlichen Weibern und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Also, nach der Geburt Jesu hat Josef und Maria in ganz normaler Weise haben sie Kinder gezeugt. Jesus hatte also, was den Mutterschoß der Maria betrifft, Brüder. Er war der Erstgeborene in einer Familie, nur war der Erzeuger kein geringerer als der Heilige Geist. Bei ihm allein. Und dann nachher und auch Brüder von Jesus. Und in diesen Tagen, 10, stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach. Es war aber eine Menge von etwa 120 von Brüdern beisammen. Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, welche der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas. Da hat der Heilige Geist hier gerade diese 10 Tage dazu benutzt, damit, entschuldigt, wenn ich jetzt sage, wenn die braven 11, dass die braven 11 einmal über den einen nachdenken mussten und konnten. Und Petrus war ja immer der Sprecher. So auch wir jetzt Judas fragen. Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, welche der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas. Ja, wunderbar. Wer hat in Originalweise das mit Judas Geschehene voraus in Worte gefasst? Wer? Der Heilige Geist. Ist das auch etwas wert? Durch den Mund Davids, was hat David für eine Bezeichnung? Der Geist heilig. Und David? Der Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist auch etwas Feines. So musste Petrus sprechen, nicht anders. Weiter. Über Judas, der denen, die Jesum griffen, ein Wegweiser geworden ist. Ist ein Wegweiser etwas Schlimmes? Nicht unbedingt, aber hier sicher. Aber hier steht Wegweiser. Steht hier Wegweiser. Denn er war unter uns gezählt, einer von uns. Und zwar ging Jesus eine ganze Nacht auf einen Berg eines Tages, an einem Abend, und hat die ganze Nacht gebetet, lesen wir. Und am anderen Morgen wählt er unter den vielen, die ihm nachfolgten oder ihn ehrten, wählte er die 12 aus. Habe ich nicht euch die 12 auserwählt? Dieser nun hat zwar, eigenartig, hat zwar von dem Lohne der Ungerechtigkeit einen Acker erworben und ist kopfüber gestürzt, mitten in zwei geborsten, und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Also, als er sich selber gehängt hatte. Petrus, dieser hat den Acker gekauft. Stimmt das buchstäblich? Nein. Nur indirekt. Als er sah, was mit Jesus geschah, Judas hat nämlich damit gerechnet, was er x-mal erlebt hatte mit den Elfen. Wenn sie Jesus steinigen wollten oder umbringen oder sich an ihn vergewaltigen wollten, ging er immer mitten durch sie hindurch und keiner wagte ihn überhaupt anzutasten. Judas hat überlegt, er war silberliebend, also deutsch geldliebend, also nicht wie wir natürlich. Nicht wie wir, gar nicht wie wir. Überlegte, die hohen Priester geben mir sicher einige Silberlinge, wenn ich ihnen sage, wo er sich im Geheimen zusammenfindet abends, im Garten Gethsemane. Und rechnete mit was? Ich weiß, was ich sage. Ich sage nur, was geschrieben steht. In dem Psalm steht das alles geschrieben, in einer Weise, dass man sich kaum getraut zu lesen, was der Heilige Geist da von Judas sagt. So wunderbar. Wenn die jetzt kommen und ihn greifen wollen, dann geht er wieder mitten durch sie hindurch und wir mit ihm. Durfte er damit rechnen? Ohne weiteres? Hat damit gerechnet? Deshalb lesen wir, als er aber sah, was geschah, da gereute es ihn. Also der wollte das doch gar nicht, nicht? Das heißt, er hat damit gerechnet, meinem Herrn passiert gar nichts, aber ich habe so und so viele Silberlinge, von denen niemand etwas weiß. Für wie viele Silberlinge haben sie den Josef verkauft nach Ägypten? Leider nur für 20. Schade, nicht? Ich bin sonst kein Rechenmeister, aber hier habe ich ja schon vorgerechnet. Die Händler, die 30 Silberlinge bezahlt haben, die haben den Josef natürlich in Ägypten nicht für 20 Silberlinge verkauft, sondern die haben 50% draufgeschlagen. Da haben wir die 30 Silberlinge. Also. Mitten in zwei geborsten, runtergestürzt, hat sich aufgehängt, offenbar. Und alle seine Eingeweide sind ausgetreten. Liebe Geschwister, nur hier bei Judas sind alle Übersetzer einer Meinung, das griechische Wort, das Blankna, mit Eingeweide zu übersetzen. Und in den anderen etwa 30 Stellen im Neuen Testament haben sie entweder das Herz Jesu Christi oder meine inneren Gefühle übersetzt, nur nicht Eingeweide, wo überall das Blankna steht. Und weil der Heilige Geist das auch schon lange wusste, dass die Frommen nicht wagen, hier treu zu sein und das wiederzugeben, was ganz klar ist, hat der Heilige Geist gerade den Teil der Glieder an unserem Leibe, der nicht gerade anständig und nicht gerade wohllautend und guten Namen hat, Eingeweide, ausgewählt, um das Wunderbarste, was die Liebe Gottes kennt, nämlich Barmherzigkeit. Die Eingeweide der Barmherzigkeit, lesen wir. Innere Gefühle der Barmherzigkeit wird dann gerufen. Nein, das Blankna. Die Eingeweide der Barmherzigkeit. Und Paulus schreibt dem Philemon, erquicke meine Eingeweide, weil du, lieber Bruder, die Eingeweide der Heiligen erquickst. Ja bitte, wenn da uns meine Eingeweide so erquickt werden, findet dann eine gute Verdauung statt. Aber ihr Korinther, ihr seid verengt in euch selber, ihr seid verengt in euren Eingeweiden. Das blankt man. Das könnte ja Darmverschluss geben. Ne? Liebe Korinther, geistlicherweise Darmverschluss. Ist das schlimm? Auch sofort Operation nötig. Aber nur mit dem Messer. Das ist auch schärfer als jedes medizinische Dings da. Also alle seine Eingeweide sind ausgetreten, herausgetreten, ausgeschüttet. Darf ich einmal lesen? Das heißt, warum hat sich der Judas gehängt? Ich bin doch der traurigste Tropf, der über diese Erde geht. Ich bin nicht würdig, dass mich die Erde mir treibt. Rot, aufgehängt! Mein Herr, den ich so lieb habe. Hat Jesus ihn dann noch begrüßt? Mit was hat er ihn dann verraten? Mit was? Mit vielen Küssen. Ja, bitte. Benutzt ein Verräter beim Verrat Dinge, die allen Zuschauern auffallen? Ja, das ist ja ganz auffällig, was da geschieht. Antwort? Im Gegenteil. Ein Psalmwort nennt der Mund Jesu den Judas, weil du es war, der Mann meines Friedens. Das ist die Herzenstellung Jesu zu Judas, die wir zusammen mit der Menge wandelten zum Hause Gottes. Und so weiter. Und. Wunderbare Dinge. Ah, genügt. Also, hier Eingeweihte, da haben wir es. Paulus, noch einmal, Philemon, erquicke meine Eingeweide. Die hast du schon erquickt, weil du die Eingeweide der Heiligen erquickt hast. Und nun erquicke meine Eingeweide, indem du diesen drausgelaufenen Sklaven, der von Onesimus, aufnimmst wie mich. Wie wenn du mich aufnehmen würdest. Hier, Judas. Denn er war uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Was für ein Los dieses Dienstes? Ein Apostel? Jünger Jesu, ein Apostel? Und jetzt? Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Und es ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt und so weiter. Und Blutacker, da sind wir auch stehen geblieben. Er hat ja dann die Silberlinge zurückbringen wollen. Die wollten sie nicht nehmen, hat das über ihre Köpfe in den Tempel geworfen. Dann sind die ratlos und sagen, halt, diese Silberlinge können wir nicht im Tempel lassen. Das ist ja Blut, das ist ja der Preis des Blutes, haben die gesagt. Die haben auch nicht gewusst, was sie sagten. Das ist ja der Preis des Blutes, nicht? Und haben dann den Acker des Töpfers gekauft, zum Begräbnis für die Fremdlinge. So. Aha. Also indirekt, also ursprünglich war Judas da, der Mann. Und jetzt schlagen wir nur noch auf, als Abschluss für heute Abend, Psalm 109. Psalm 109. Wir greifen nur einige Verse heraus, liebe Geschwister, die genügen vollkommen. Da ist die Rede von, wie Petrus schrieb, wie geschrieben steht, so, sein Amt empfange ein anderer und so weiter. Und jetzt heißt es unter anderem, in Vers 609. Bestelle einen Gesetzlosen über ihn, gemeint ist Judas. Ein Widersacher steht zu seiner Rechten. Wenn er gerichtet wird, gehe er schuldig aus und sein Gebet werde zur Sünde. Seiner Tage seien wenige, sein Amt empfange ein anderer. Stimmt es? Seine Söhne seien Waisen und sein Weib eine Witwe. Und mögen seine Söhne umherschweifen und betteln und fern von ihren verwüsteten Wohnungen nach Brot suchen. Der Wucherer umgarne alles, was er hat und so weiter. Er habe niemand, der ihm Güte erweise und es sei niemand, der seinen Waisen gnädig sei. Und so geht's weiter und so geht's weiter. Also, was wird da auf dem Judas herumgetrommelt? Bitte. Da sind sich alle heiligen Engel einig und alle Frommen. Nur einer nicht. Im gleichen Psalm bitte. Psalm 109 und jetzt. Vers 27 spricht Jesus von sich, damit sie wissen, dass deine Hand es ist, dass du, Jehova, es getan hast. Und jetzt, mögen sie fluchen. Wer sind die sie? Alle die Heiligen und Frommen über den Judas. Du aber, Vater, segne. Aha. Ist das wunderbar? Du aber segne. Mögen sie, ich betont im Hebräischen, Elberfelder markiert es ja, fluchen, du aber segne. Stehen sie auf, so lass sie beschämt werden. Wer sind diese? Die den Judas aus Eifer für Gott verfluchen, was nur an Flüchen möglich ist. So lass sie beschämt werden. Lass meine Widersacher bekleidet werden mit Schande und in ihre Schmach sich hüllen wie in einem Mantel. Genau das, was sie dem Judas gewünscht haben. Vers 31, denn er, Gott, stand zur Rechten des armen Judas, um ihn zu retten von denen, die seine Seele gerichtet haben. Ah, wunderbar, wunderbar. Das ist die Gnade, die uns geschenkt ist, Worte Gottes zu lesen, bis in die tiefsten Tiefen des Herzens unseres Gottes und Vaters, in Christo Jesu. Amen.
Geschichte und Thema dieser Tage. Wir haben heute den Anfang gehört. Und da hat unser lieber, längst verstorbener Karl Geier ein Lied gemacht. Na, weißt du wohl? Oh. Nach Melodie, O selig Haus. Das ist eine, etwas Fröhliches. Lied 134.
Wie ist die Übertragung? Gut, danke. Um noch ganz stille zu werden, innerlich hören wir wieder eine Melodie in dem Sinne, auf das sei bedacht, alles was eine Tugend, wenn irgendetwas, wo lautet und so weiter. Liebe Geschwister, wir durften ja beachten, wie unser deutsches Wort Pfingsten genau das verhüllt, um was es geht, weil es nichts zu sagen hat. Wir haben gesehen, die Festordnung unseres Gottes, dem Volke Israel anvertraut, vorerst dem Buchstaben nach, Festordnungen, von denen Gott spricht, das sind meine Feste, meine Moadim, die ihr beachten sollt. In gewaltigen Ordnungen kosmischer Weite sind diese Festzeiten geordnet, denn sie richten sich nach Stellung von Sonne, Mond und Sternen. Also, sie richten sich nach dem Originalchronometer, den unser Gott gebaut hat. Passa, ungesäuerte Brote, Schlachten eines Lammes, 7 Tage ungesäuerte Brote, haben wir gesehen, ist genau für uns, die wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, während der Buchstabe dieses Gesetzes vom Sinai nur töten und verdammen kann, unbarmherzig, verwandeln sich die gleichen tötenden, verdammenden Buchstaben in Geist und Leben, in Heil und Segen und Rettung und Vollendung, wenn wir sie mit in dem Geist, der uns gegeben ist, der alle Dinge erforscht, aufgrund von Golgatha, Tod und Auferstehung Jesu Christi, nun hat Gott diese Festordnungen begonnen auf seine Weise zu erfüllen. Die gesetzgebenden Engel haben das genau nach dem Buchstaben verstanden und erfüllt gesehen, gewollt. An jenem Tage sollt ihr hohen Priester ein Lamm schlachten ohne Fehl und eine Garbe der Erstlinge darbringen. Und dann soll ungesäuertes Brot gegessen werden. Jesus Christus in seiner Niedrigkeit, Gott war in Christo und versöhnte das Weltall mit sich selbst, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend, hat nun auf Golgatha das Opferlamm und hat den Anträgen der heiligen Engel zu diesem Gesetz nur dann zugestimmt, wenn sie genau dem entsprachen, was Gott mit seinem Sohn schon vor Grundlegung der Welt erwogen und dann bestimmt hatten, nämlich, dass Gott in Christus selbst sich als Lamm darstellt und eben mit diesem unendlichen Gewicht von Göttlichkeit und Heiligkeit sich zur Sünde der ganzen Welt machen lassend erreichte, dass nichts Geringeres erreichte, als dass das dem Gesetz Unmögliche möglich geworden ist. Nämlich, dass ein vom Gesetz Verurteilter, Verdammter, je wieder aus der Verdammnis herauskommen kann. Das ist dem Gesetz unmöglich. Und jetzt merken wir, leider, wie weit herum ausgerechnet die gläubigen Menschen, 90 und mehr Prozent von ihnen, 100%ig noch in diesem Gesetz der Unmöglichkeit befangen sind. Und dann meinen noch Gott, was für einen Dienst zu tun, wenn sie die verdammen, die da etwas anderes sehen dürfen. Bis ins Herz Gottes hinein. Golgatha, zur Zeit der Gerstenernte, genau, Anschließend die ungesäuerten Brote, die Darreichung der Erstlingsgarbe. Das ist nämlich das, was Paulus im Auferstehungskapitel 1. Korinther 15 nennt. Der Erstling Christus, griechisch Apache, eine Erstlingsgarbe, genau nach dem Gesetz, das sind wir. Wir sind ein Brot, ein Leib, denn wir sind des einen Brotes teilhaftig und jetzt wissen wir sogar, wir sind Gerstenbrot, Israel ist Weizenbrot. Und dann, jetzt kommt Pfingsten, griechisch Pentekoste, ich repetiere, heißt einfach der 50. Tag. Und das hat nun einen großen Sinn. 50 ist die Zahl des Hall- und Jubeljahres. Eine Zeitspanne von 50 Jahren, 49, 7 Sabbatjahre, 49 Jahre, dann ist das 50. Jahr, Hall- und Jubeljahr. Und da hat Gott einfach bestimmt, wenn dieser Zeitpunkt herangekommen ist, dann gibt es keine Sünde mehr, dann ist alles geordnet, vergeben, bereinigt. Dann wird jeder in das herrliche Erbteil eingesetzt, das er schon längst von Gott zu gut hätte, aber um der Sünde und allen Verderbenswillen nicht möglich war nach dem Gesetz. Und er in einen Reichtum, in eine Herrlichkeit versetzt wird. Nicht, weil er so brav gewesen ist und so fromm, sondern einfach, weil der Zeitpunkt jetzt gekommen ist, den Gott bestimmt hat, wie er es nach seinem Herzen gerne hätte. So. Und Vorbild sind nun Tage für Jahre. Golgatha, Schlachten eines Lammes, namens Jesus Christus, stimmt, genau, an jenem Tage, Gott hat nicht bestimmt Tage so und so, sondern nur an jenem Tage, einen ganz bestimmten Tag. Sollt ihr, wer ihr, hohen Priester, stimmt, ein Lamm schlachten ohne Fell, stimmt das alles? Und dann eine Garbe darbringen. Der Priester soll sie weben vor dem Herrn. Ja. War nicht der Apostel Paulus Zelt- und Teppichweber von Beruf? Ja, der hat gewoben Tag und Nacht mit seiner Hände Arbeit und die Leute kamen, haben ihre Nöte gebracht und dann hat er sie eingewoben in den Leib des Christus. Ganz wunderbar. Gerstenbrot wir. Jesus isst Weizenkorn, weil er ein Jude war nach dem Fleisch, und genau 7 Sabbate später, 49 Tage später, und dann ist der 50. Tag, das Fest der Sabbate. Das Fest der Sabbate, wir merken schon, ein kleines Vorbild für die 50.000 Jahre. So, das Halljahr dann. Ich darf noch schnell etwas hinzufügen, eigenartig. Bei uns, Passalam, ungesäuerte Brote, muss aller Sauerteig ausgefegt werden, schreibt Paulus so. Keiner so scharf wie Paulus. Fege den alten Sauerteig aus, wisst ihr, was das ist? Wissen wir, was das ist? Ja, wir wissen es. Das ist das alte Gesetz, das der Vergänglichkeit übergeben ist, mit seinen fleischernen Satzungen, die nicht zur Vollendung bringen können. Rede ich aus mir oder spreche ich Worte Gottes aus? Ich werde nicht wagen, anderes auszusprechen, als was geschrieben steht. Ja. So deutliche, klare Aussagen in unserer Bibel, aber wer beachtet es? Und jetzt steht im Gesetz schon geschrieben, weil der Heilige Geist das alles schon kommen sah, dass zu Pfingsten lassen wir mal unter den Tisch fallen, dass am 50. Tage nach Golgatha, Fest der Sabbate, da heißt es, da sollt ihr gesäuerte Brote essen. Was? Ausgerechnet dort, wo es um Israel geht. Da sollt ihr gesäuerte Brote essen. Hat mir ein Bruder aus Norddeutschland mal einen Brief die Frage gestellt, ja, Bruder Mulsau, was ist hierzu zu sagen? Das ist gar nichts zu sagen. Doch, nämlich, der Heilige Geist, der schon vor Grundlegung der Welt alles erforscht hatte, der wusste, genau das, was Jakobus, dem Apostel Paulus, als er zum letzten Mal nach Jerusalem kam, gesagt hat, du siehst, Bruder Paul, Zehntausende der Juden sind gläubig an den Herrn Jesus und alle sind Eiferer für das Gesetz vom Sinai. Hat also das Gott schon im Gesetz das genehmigt. Also meinetwegen, wenn ihr unbedingt, nachdem ich, um euch von diesem unbarmherzigen Gesetz loszukaufen, den gleichen Preis ausgehändigt habe den heiligen Engeln, den ich dem Satan bezahlt habe, damit er alle Seelen aus dem Hades freigibt, rechtmäßig, ne? Wenn ihr trotzdem jetzt noch eifer sein wollt für dieses Gesetz, für das ich gestorben bin, wir haben ein Gesetz und nach dem muss der sterben, ne? So. Bitte schön, meine Herren, aber seid dann nicht erstaunt, wenn ich dann nach 70 Jahren nach Golgatha Jerusalem zerstören lasse und den Tempel Juden dahin schlachten lasse und alle in die Zerstreuung unter alle Nationen wegführen lasse. Müsst dann nicht erstaunt sein, bitte?
40 Jahre nach
Golgatha. Also, danke schön. 70 Jahre nach seiner Geburt. Ja, danke, im Jahre 70, danke. Wieder, schön. 40 Jahre nach Golgatha war das nicht. Golgatha war im Jahre 30, das weiß man heute nicht. Ja. Und dann wissen wir, 40 Tage erschien, haben wir gestern beachtet, Jesus immer wieder, während 14 Tage erschien er ständig immer wieder da und dort und dort und redete mit ihnen. Welches Thema hat er nur mit ihnen besprechen können? Nur die Themen, Themata des Reiches, nicht der Gnade. Des Reiches, wo das Gesetz vom Sinai nochmal ausgeht. Bitte, bis im tausendjährigen Reich, das ist dann das Reich. Da geht das Gesetz nochmal aus vom Sinai und das Wort Gottes von Jerusalem. Da haben sie es dann. Dann sagt Gott den heiligen Engel, bitte, meine Herren, 1000 Jahre gebe ich euch nochmal Frist unter günstigsten Vorbedingungen. Der Satan ist gebunden, keine Dämonen sind mehr da. Es sind nur noch die heiligen Engel da und Israel ist da. Und der Herr Jesus stellt sich ihnen persönlich noch einmal zur Verfügung. 1000 Jahre sehen wir mal, wie das geht, wenn alles so schön am Schnürchen geht. Und dann heißt es, und jedes Volk, jede Nation wird wandeln im Namen seines Gottes oder Nation ihres Gottes. Wir aber Haus Israel werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. Denn der Gott Israels ist der Gott der Götter, ist der Gott, der über alles herrscht und nun den Nationen, wie wir schon gehört haben und wissen, den 70 Nationen auf der Erde hat er je einen dieser Engelfürsten als Gott übergeordnet, wie Israel in der Mitte. Michael heißt, wer ist wie Gott? Michael. Gabriel.
Den 12 Jüngern hat Jesus verheißen, dass sie mit ihm im Reiche Gottes auf 12 Stühlen sitzen werden und regieren. Wenn sie schon auf Stühlen der Regierung sitzen werden, dann werden sie es auch tun nach dem Gesetz. Aber ich denke nun, dass sie schon den Geist des Christus in sich haben und dann in Gerechtigkeit regieren. Nicht so wie die Söhne, die den Vorwurf erhielten, habt jetzt einmal Ordnung in eurer Welt und regiert in Gerechtigkeit.
Danke schön. Anstelle der jetzigen noch herrschenden Götter, und deshalb sieht es auf unserer Erde so aus, wie es aussieht, die sind weggetan, nicht nur der Satan und seine Leute, die sind weggetan, und an ihre Stelle sind jetzt über die 70 Nationen 70 dieser heiligen Engel eingesetzt. Also nun kann es ja wirklich nicht mehr fehlen, dass das jetzt gut herauskommt. Und dann sagt Gott, gut, die 1000 Jahre sind vorbei, jetzt lassen wir mal die Sache auf den Prüfstand setzen. Und dann wird der Satan wieder losgelassen. Und was geschieht? Je weiter weg von Jerusalem beginnt er zu verführen, und wie ein Krebsübel greift das um sich. Die ganze gesegnete Masse der Menschen ist schon dem Satan verfallen, und sie schmieden ihre Pflugscharen wieder zu Schwertern und so weiter, Winzermesser zu Speeren und so weiter, und marschieren heran gegen Jerusalem, um Jerusalem zu stören. Jetzt ist offenbar geworden, dass auch dieses heilige, gerechte und gute Gesetz, mehr ist aber nichts, weiß nämlich nichts von Liebe und Barmherzigkeit. Dass dieses heilige, gerechte und gute Gesetz wirklich nicht nur nichts vollenden kann, sondern die größte Katastrophe fertigbringt, die Menschheit auf der Erde je gesehen hat. Ist das auch Evangeliumsverkündigung? Und das ist der Begriff Reich, wo Christus, wo Gott und Christus und andere mit ihm herrschen. Dann hat aber Paulus wieder ein Sonderwort bekommen an einer Stelle, ausgerechnet im Auferstehungskapitel 1. Korinther 15. Wenn Christus die vollendete, erneuerte Schöpfung dem Vater übergeben wird, dann wird Gott wegtun jede Herrschaft. Oh, wenn alle Herrscher abtreten. Jede Gewalt und jede Macht. Gott sagt, von dem System von Herrschen und Macht und Kraft will ich nichts mehr wissen. Ich will nur noch Vater sein von allen. Halleluja. Ist das Evangelium? Hätte ich beinahe gesagt, das sei Pfingsten. Das heißt 50. Das heißt 50 aus dem Herzen Gottes. Jetzt heran an Apostelgeschichte. Wir haben zu unserer Freude, wieder geistlichen Freude, beachten dürfen, dass der Heilige Geist, bevor der Heilige Geist da ausgegossen wurde, es dem Petrus aufs Herz gelegt hat. Petrus, jetzt wird zuerst einmal die Judasfrage da in Ordnung gebracht. Dann haben wir gemerkt, der Petrus konnte gar nicht sagen, was er wollte. Und zum Glück Hat nur der Judas gegenüber dem Herrn Jesus was auf dem Kerbholz gehabt und der Petrus gar nichts. Was von beiden der Schlimmere war, möchten wir es mal offen lassen. Petrus schwur, das Ende jeden Widerspruchs sein Schwur. Wenn ich diesen Menschen kenne, ich kenne ich nicht, dann sei ich verflucht, ich schwöre, ich kenne diesen Menschen nicht. Dabei wusste er hinterher dann auch gleich, dass sein Herr gesagt hat, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Hatte Petrus mehr Aussicht als Judas etwa? Gar nicht. Und deshalb musste er mal in Bezug auf Judas ein paar Worte sagen. Und jetzt dürfen wir noch zwei Psalmstellen lesen, die Jesus in dieser heiklen Situation im Zusammenhang mit der Überlieferung und dem Verrat des Judas ausgesprochen hat, zitiert hat. Zuerst Psalm 55. Psalm 55. Wo sind wir da? Ja. Vers 12 und 13. 12. Denn nicht ein Feind ist es, der mich höhnt, sonst würde ich es ertragen. Aha. Alle, die den Herrn Jesus gelästert und verfolgt und verachtet und abgelehnt haben, das waren seine Feinde.